Ja, Apostelgeschichte 8, ein spannendes Kapitel, ein richtiges Sandwich-Kapitel. Und wenn unser Thema heute gefährlicher Glaube, gesunder Glaube ist, dann sehen wir in Kapitel 8 drei Männer und ihren Glauben. Die drei hatten wir ja schon, ne? Am Anfang und am Ende des Kapitels ein Mann mit gesundem Glauben und in der Mitte vom Sandwich gefährlicher Glaube vertreten. Beim letzten Mal hatten wir schon dem Philippus über die Schulter geschaut, wie er mit seinem ansteckenden Glauben unterwegs ist. Im wahrsten Sinn des Wortes, ansteckender Gesundheit. Und dann hieß es im letzten Vers, letztes Mal, Vers 8, in der ganzen Stadt herrschte große Freude. Wow. Und im heutigen Teil vom Kapitel, im selben Kapitel, sehen wir eben noch zwei Männer und ihren Glauben. Beide verbindet einiges und beide trennt einiges. Erst lesen wir hier von Simon dem Zauberer. Nach dieser super Vorführung seid ihr da alle voll dabei, ich weiß schon. Und dann der Kämmerer von Äthiopien, dieser Beamte der Königin, den wir nur streifen werden. Ich hoffe, ihr habt das noch gut in Erinnerung, was Silke vorgelesen hat. Okay, die beiden hören Philippus, beide kommen zum Glauben und beide lassen sich taufen. Der große Unterschied bei dem Äthiopier, da sehen wir gesunden Glauben und bei dem Simon, wie gesagt, gefährlichen Glauben. John MacArthur spricht sogar von einem Glauben, der nicht rettet. Also was hat es mit Simons Glaube jetzt auf sich? Und zuerst erinnern wir uns mal noch an den Zusammenhang, in dem das alles steht. Das Kapitel beginnt ja mit dem Start von starker Verfolgung für die Gemeinde. Der Stephanus wird gesteinigt, der Saulus setzt alles dran, die christliche Gemeinde auszulöschen. Und was passiert? Die Christen verteilen sich in Judäa, in Samaria und jetzt dann durch diesen Äthiopier bis an die Enden der Welt. Also es erfüllt sich das, was wir am Anfang der Apostelgeschichte gelesen haben. Das heißt, geht in alle Welt, verbreitet es. Es soll halt nach Judäa, Samaria und bis an die Enden der Welt. Es erfüllt sich, was Gott als Auftrag und als Prophetie gesagt hat, was passieren wird. Nur die 12 Apostel, die bleiben erstmal noch in Jerusalem. Da muss ja auch weiter Gemeinde gebaut werden. Okay. Und während in Kapitel 7 jetzt Stephanus die Hauptfigur war, kommt hier Philippus ins Rampenlicht und wir sehen und hören ihn predigen. Erstmal vor Menschenmassen. War genial zu hören, wie die ganze Hauptstadt Samariens mit Freude, mit der guten Nachricht, dem Evangelium erfüllt wird. Und dann predigt er zu zwei einzelnen Personen. Die Zeit nimmt er sich auch, dem Äthiopier und dem Simon. Und diese zwei Einzelbegegnungen, die stehen stellvertretend für ein schlechtes und ein gutes Beispiel für Glauben. Und wenn ihr eben mitgelesen habt, in Vers 13 macht Simon ja den Eindruck, ein echter Christ zu sein. Er beginnt zu glauben, er lässt sich taufen und er folgt Philippus. Ist das nicht so, was einen Christen ausmacht? Man kommt zum Glauben, man lebt im Glaubensgehorsam, hat man früher gesagt, man ist gehorsam, lässt sich taufen. Und man beginnt den Weg der Nachfolge. Sieht erstmal gut aus, so auch bei Simon. Und das ist gar nichts Ungewöhnliches. Jesus sagt in Matthäus 13, manche nehmen die gute Botschaft an. Und es entsteht was, es wächst was. Aber sie sind nicht beständig, weil sie keine Wurzeln haben. Ihre Bequemlichkeit zum Beispiel ist ihnen wichtiger. Und so bringen sie letztlich keine Frucht. Auch sagt er, dass die gesunden Dinge, die wachsen, und die schlechten Dinge, das Unkraut, zum Anfang schwer voneinander zu unterscheiden sind. Es wächst beides zusammen. Und genau das nehmen wir bis heute wahr. Aber bevor wir auf heute übertragen, müssen wir noch ein bisschen genauer hinschauen. Was sagt Lukas hier in der Apostelgeschichte? Was will er uns eigentlich zeigen? Und ich sehe bei Simon vier Eigenschaften von gefährlichem Glauben. Erstens, Simons falscher Blick auf sich selbst. Zweitens, hat er eine falsche Sicht auf Rettung. Und drittens, eine falsche Sicht vom Heiligen Geist. Schließlich, eine falsche Sicht von Sünde. Sich selbst sieht er egozentrisch. Rettung sieht er äußerlich. Sein Blick auf den Heiligen Geist ist ökonomisch, ist wirtschaftlich. Und sein Blick auf Sünde ausweichend. Alles falsche Perspektiven. Und leider ist Simon kein tragischer Einzelfall, sondern Beispiel einer Tragik, die bis heute zunimmt. Und das hält viele von einem gesunden Glauben ab. Egoismus, Stolz, man meint gut und wichtig zu sein, so wie der Simon sich präsentiert. Er hatte ein viel zu positives Bild von sich selbst. Und diese falsche Selbstsicht, die hält ihn von einem gesunden Glauben ab. Kirchen und Gemeinden machen sich hier oft schuldig. Ja, es ist richtig zu betonen, Gott liebt die Menschen. Er liebt jeden Menschen. Er hat jeden wunderbar geschaffen. Aber wenn unbequeme Bibelstellen ausgeblendet oder umgedeutet werden, wenn verschwiegen wird, dass Schuld von Gott trennt, wenn Gottesdienste vor allem dafür da sind, dass Gott uns dient und Gemeinde vor allem den Auftrag hat, dass wir uns wohlfühlen und gut fühlen, dann prägen wir so eine gefährliche Selbstsicht. Ja, man kann auch zu schlecht von sich denken, auch ein Problem, aber das ist nicht Simons Problem. Schauen wir in Vers 9. Dort lebte aber auch schon länger ein Mann namens Simon. Er betrieb Zauberei und verschaffte sich damit die Bewunderung der Einwohner von Samarien. Er nannte sich selbst der Große. In aller Bescheidenheit, ich bin der Große. Dankeschön. Super. Simon hat also einen falschen Blick auf sich selbst, wenn er sich so nennt. Und später sogar feiert, als Gott verehrt zu werden. Das muss ich mal reinziehen. Er will groß wirken, er will glänzen, er will beeindrucken. Und das ist der Nährboden für gefährlichen Glauben. Und auch heute ist Stolz oft der Beginn von einem geistlichen Absturz. Wenn wir anfangen zu glauben, Gott brauche ich nicht, ich kann's, ich hab's raus, in mir selbst ist doch alles drin, ich muss es nur rauskitzeln, dann stehen wir dem Simon näher, als uns lieb ist. Wir leben ja in so einer Kultur, die ständig sagt, du kannst alles schaffen, in dir ist es, mach was raus aus dir, du verdienst alles, du bist groß. Aber die Bibel sagt, Gott ist groß und ja, du bist geliebt, aber nicht, weil du groß wärst, sondern weil Gottes Liebe groß ist, seine Gnade. Leute, Stolz ist wie Körpergeruch. Selbst merkt man ihn kaum. Aber die anderen können ein Lied davon singen. Genau das sehen wir bei Simon. Stolz macht blind. Blind für Gott, blind für andere und letztlich auch blind für uns, unser eigenes Herz. Philippus dagegen, der spricht nicht von sich selbst, sondern der predigt Jesus Christus. Das Evangelium stellt Jesus in den Mittelpunkt, nicht den Prediger. Oder irgendwen sonst. Gesunder Glaube beginnt dort, wo wir uns selbst kleiner sehen und Jesus groß machen. Nicht ich, sondern Christus in mir. Alles, was wir Gutes erleben oder tun, Christus in mir. Okay, und wie will Simon jetzt die Menschen von seiner Größe überzeugen? Ihr habt es beispielhaft gesehen mit Zauberei. Und Zauberei täuscht ja Menschen etwas vor, um sie hinters Licht zu führen. Und entweder es sind Tricks, mehr oder weniger gute, oder es läuft mit dämonischen Mächten. Vers 10. Alle, die einfachen Leute wie die Mächtigen, hörten ihm aufmerksam zu. Man sagt über ihn, er ist die große Kraft Gottes in Person. Dass sie ihm so aufmerksam zuhörten, hatte seinen Grund. Er hatte sie schon längere Zeit durch seine Zauberei regelrecht um den Verstand gebracht. Wir können also Simon den ersten Irrlehrer der Apostelgeschichte nennen. Und sein Einfluss ist erschreckend groß. und mich erschreckt, wie heute der Einfluss von ihrer Lehre groß ist und zunimmt. Viele Gläubige rennen in regelrecht hinterher und ich frage mich, warum eigentlich? Die Samaritaner, unter denen Simon sein Unwesen treibt, die haben nur die 5 Bücher Mose, den ersten Teil des Alten Testaments, als ihre Bibel angesehen. Und auch in diesen 5 Büchern Mose steht mehrfach sehr deutlich drin, was Gott von Zauberei hält und wie man mit diesen Menschen umgehen soll. Aber was tun die? Genau das Gegenteil. Da scheint es mir, entweder sie haben ihre Bibel nicht gelesen oder nicht ernst genommen. Entweder sie haben ihre Bibel nicht gelesen oder sie haben sie nicht ernst genommen. Aber Gott ist gut. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Hat jemand von euch schon mal gern eine zweite Chance in Anspruch genommen? Führerscheinprüfung oder sonst irgendwas? Ja, also. Und wie genial ist es, eine zweite Chance zu bekommen? Schauen wir weiter, Vers 12. Aber nun verkündete Philippus die gute Nachricht vom Reich Gottes. Er erzählte den Leuten von Jesus Christus und wie die Jünger in seinem Namen wirkten. Da kamen sie zum Glauben und ließen sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Philippus predigt und stellt dabei nicht sich, sondern wie gesagt Jesus Christus in den Vordergrund. Er spricht vom Reich Gottes, von Jesus. Und viele kommen zum Glauben und lassen sich taufen. Und das ermutigt mich, Leute. Auch in einer Zeit, wo Irrlehre um sich greift, Gott baut seine Gemeinde. Menschen kommen zum Glauben, Menschen lassen sich taufen. Und das erleben wir auch heute. Und jetzt kommt ein spannender Vers 13. Auch Simon selbst kam zum Glauben. Nach seiner Taufe blieb er bei Philippus. Er sah die Zeichen und großen Wunder und geriet dabei außer sich vor Bewunderung. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass Simons Bekehrung kritisch zu sehen ist. Und wer sich selbst größer oder besser ansieht als andere, dem fehlt oft die nötige Demut, Jesus wirklich als seinen Retter anzunehmen. Leute, Stolz ist eine gefährliche Sache. Stolz hat Nebukadnezar seinen Verstand gekostet, Hiskia sein Königreich und Petrus fast sein Leben. Simon hat also eine falsche Sicht auf sich selbst und das bestätigen auch mehrere Kirchenväter. Zum Beispiel Justinus der Märtyrer berichtet, dass in Rom eine Statue von Simon mit der Aufschrift war: Simon, dem heiligen Gott. Wie vermessen muss man eigentlich sein, sowas zu dulden oder sogar noch zu feiern oder zu initiieren? Aber Simon, der hatte nicht nur eine falsche Sicht auf sich selbst, sondern auch eine falsche Sicht darauf, wie Menschen gerettet werden. Rettung sieht er äußerlich. Er sieht und hört Philippus, er bekennt seinen Glauben, lässt sich taufen, klebt seitdem Philippus an den Füßen, wie wir in Vers 13 sehen. Und dann kommt aber auch schon am Ende von Vers 13 seine falsche Perspektive, mindestens angedeutet. Er sah die Zeichen und großen Wunder und geriet darüber außer sich vor Bewunderung. Was fasst Simon wirklich in den Blick? Was ihn am meisten interessiert, das ist doch nicht Jesus. Was ihn am meisten begeistert, das sind die Wunder, das ist das Äußere. Das, was im Namen Jesus passiert, mehr als Jesus selbst. Offenbar spielt hier mit rein, dass seine Zauberkünste gar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen können, seitdem Philippus die gute Nachricht bringt. Durch ihn auch Menschen geheilt werden und so weiter. Und wir wissen jetzt nicht, wie stark bei dieser Glaubensentscheidung von dem Simon mit reingespielt hat, dass er die Wunder auch tun können will. Dass er auch so im Namen von Jesus wirken will. Aber wie wir später sehen werden, scheint ihm praktisch buchstäblich kein Preis zu hoch zu sein, um das auch zu haben. Er hatte gesehen, dass Zauberkünste keine Konkurrenz zur wahren Kraft Gottes sind. Und wenn er jetzt diese Kraft auch hätte, verbunden mit seiner Macht, mit seiner Erfahrung und seiner Manipulation, dann wäre er wirklich der Größte. Also Simon sieht die Kraft Gottes wie eine Ware an, die er in seine Angebotspalette mit aufnehmen kann. Also entscheidet er sich, der Jesusbewegung anzuschließen, da mitzumischen. Das nehme ich auch noch mit dazu. Und das macht der Feind Gottes auch ganz gern. Frage, wieso schließt sich Simon an? Wieso schließt sich Simon der christlichen Bewegung an? Weil er Jesus liebt? Weil er ihm für seine Rettung und Vergebung danken will? Leider nicht. Er begleitet Philippus, weil ihn die Wunder anziehen. Ja, er glaubt. Aber Jakobus 2 sagt, die Teufel glauben auch. Und zittern dabei. Glauben auch, dass es Gott gibt. Und zittern dabei. Simon glaubt oberflächlich, um Vorteile für sich selbst herauszuholen. Er kommt nicht nach Gottes Bedingungen, sondern nach seinen eigenen Bedingungen. Christsein, gerettet sein, das sieht er als etwas Äußeres, wie eine Ware an. Nichts als etwas Inneres, etwas Geistliches. Simon will also seine Macht, sein Ansehen, seinen Einfluss erweitern. Scheinbar lässt er sich deshalb taufen. Auch was Petrus später zu ihm sagen wird, macht das deutlich. Und jetzt wäre es interessant zu untersuchen, aus welchen falschen Motiven kann man sich taufen lassen? Machen wir heute aber nicht. Simon hatte also nicht nur falsche Sicht auf sich selbst, er hatte nicht nur eine falsche Sicht auf Rettung, sondern Simon hatte auch eine falsche Sicht auf Gottes Geist. Vers 14. Die Apostel in Jerusalem erfuhren, dass die Menschen in Samarien das Wort Gottes angenommen hatten. Da schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Nach ihrer Ankunft beteten die beiden und baten Gott, den Getauften den Heiligen Geist zu schenken. Denn der war noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren bisher nur im Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Petrus und Johannes legten ihnen die Hände auf, da empfingen sie den Heiligen Geist. Das ist wichtig. Was passiert hier? Was passiert hier? Wir sehen erst, wie sich die gute Nachricht in Samarien ausbreitet. Was Gott tut, das spricht sich dann bis nach Jerusalem rum, wo ja noch die Apostel rumchillen. Und die leitenden Apostel werden geschickt, um die junge Gemeinde zu stärken in Samarien, was sich da entwickelt, und zu unterstützen. Und dazu gehört nach Vers 15 eben auch, dass sie den Heiligen Geist empfängen. Warte mal, fragst du, ist es nicht so, dass wenn man zum Glauben an Jesus kommt, dass man dann den Heiligen Geist bekommt, wenn man Jesus als Retter und Gott annimmt? Ja, genau, so ist es. Aber das Buch der Apostelgeschichte beschreibt eine Übergangszeit, eine besondere Phase. Und das zu sehen, ist wirklich wichtig. Also, wieso haben die Samaritaner nicht gleich den Geist bekommen, als sie anfingen, an Jesus zu glauben? So wie wir das heute. Und wieso sah das ganz anders aus als bei uns meistens heute? Naja, die Juden damals brauchten eine sichtbare Bestätigung, dass der Heilige Geist auch auf die Samaritaner kommen konnte. Wieso? Die Juden hassten die Samaritaner. Genauso sehen wir später in Kapitel 10 und 11, wie Petrus und die anderen Jesusgläubigen Juden eine übernatürliche Erscheinung brauchen, um akzeptieren zu können, dass der Heilige Geist auch auf Juden, auf Heiden kommt. Dass auch Heidenchristen in die Christusgemeinde rein dürfen. Ja, sogar die verachteten gottlosen Heiden, wenn sie Jesus annehmen, dass auch sie den Heiligen Geist empfangen können. Dieser jahrhundertealte Konflikt zwischen Juden und Samaritanern, der wäre weitergegangen, wenn an der Stelle nicht die Apostel gekommen wären und bestätigt hätten, das sind wahre Gläubige, die gehören genauso uneingeschränkt zur Christusgemeinde wie wir Judenchristen. Und immer wieder gab es in der jungen Gemeinde die Gefahr von Spannung, die zu Spaltung wird, zwischen Judenchristen und anderen Christen. Wir erinnern uns, der Philippus, der war ein hellenistischer Jude. Also brauchten sie, dass israelische Juden das bestätigen, am besten aus der Gemeindeleitung. Und wer wäre da besser als Petrus und Johannes? Jeder sollte wissen, der Heilige Geist kommt genauso auf die Samaritaner wie auf uns Judenchristen. Und wie wir es an Pfingsten erlebt haben. Und scheinbar passiert genau das in Vers 17. Petrus und Johannes legten ihnen die Hände auf, da empfingen sie den Heiligen Geist. Simon sah, dass die Menschen den Heiligen Geist empfingen, als die Apostel ihnen die Hände auflegten. Wie hat er das gesehen? Simon sah. Der Heilige Geist ist doch bitte schön unsichtbar. Die meisten Ausleger meinen an dieser Stelle, dass dieselben äußeren Zeichen passiert sind wie an Pfingsten. Scheint mir logisch. Das sieht Simon hier. Ähnlich sehen wir es auch in Kapitel 19, wo noch einige Jünger unterwegs sind, die vom Heiligen Geist noch gar nichts wussten. Das waren ehemalige Johannesjünger. Und Paulus tauft sie, legt ihnen die Hände auf und sie empfangen den Heiligen Geist. Sie bekommen ihn sichtbar und reden in fremden Sprachen. Also auch die Johannesjünger, die dem Wegbegleiter von Jesus nachgefolgt waren. Auch die Johannesjünger, die werden von Gott sichtbar mit in die Gemeinde Jesu mit aufgenommen. Ein starkes, ein wichtiges Zeichen. Also zurück zu Kapitel 8. Der Heilige Geist kommt, als die Apostel da sind, damit jeder weiß, dieselbe Rettung, derselbe Heilige Geist gilt auch den Samaritanern. Juden, Samaritaner, ehemalige Johannesjünger, Heiden, alle, die an Jesus glauben, gehören zur Christusgemeinde, sind vollwertiges Teil davon. Und Gott tut hier etwas Wunderbares. Er baut sein Reich. Aber wir wissen, wo Licht ist, da ist auch Schatten. Simon sah, dass die Menschen den Heiligen Geist empfingen, als die Apostel ihnen die Hände auflegten. Da bot er Petrus und Johannes Geld an und sagte, verleiht doch auch mir diese Vollmacht. Jeder, dem ich die Hände auflege, soll den Heiligen Geist empfangen. Jesaja 55,1. Gottes Gabe ist ein Geschenk. Kannst du nichts kaufen. Aber der Simon, der will sie kaufen. Schon mal den Begriff Simonie gehört? Komisches Fremdwort, aber das sagt dasselbe, dass du mit Geld ein kirchliches Amt oder irgendeine Machtautorität dir kaufen willst, mit der du dann nachher wieder Geld machen kannst. Daher kommt dieser Name, Simonie, vom Simon. Also, er will sich damit Geld verdienen und das ist schlimm genug, aber das ist nicht alles. Simon hat eine falsche Sicht auf den Heiligen Geist und will über ihn verfügen. Und in anderer Form gibt es das auch noch heute, dass der Heilige Geist wie ein Hund behandelt wird. Sitz, Platz, Fass! Und das ist nicht lustig. Ich war mal in England im Gottesdienst, wo ich das genauso wahrgenommen habe. Das war einer von zwei Gottesdiensten in meinem Leben, wo ich während des Gottesdienstes rausgegangen bin. Der Simon hatte eine zu hohe Meinung von sich selbst. Und Gott ist eben nur Mittel zum Zweck irgendwie. Ihm fehlt der Blick auf Gottes Ehre und dafür, dass Gott nichts zu verkaufen hat. Alles, was Gott im Angebot hat, gibt es als Geschenk. Du kannst ihm nichts abkaufen. Ein Geschenk ist es für diejenigen, die erkennen, dass sie klein sind und dass Gott groß ist. Ich bin nur ein Mensch, aber du bist Gott. Du bist perfekt, ich bin ein Sünder, ich brauche Gottes Gnade, ich brauche Vergebung. Und Simon zeigt also unbewusst mit dieser falschen Sicht sein verkehrtes Herz. Und Petrus hält ihm auf Fischerart und Weise den Spiegel vor. Vers 20. Aber Petrus antwortete, zur Hölle mit dir und deinem Geld. Meinst du vielleicht, dass man die Gabe Gottes kaufen kann? Wow. Das ist heilige Empörung in salziger Fischersprache. Wörtlicher sagt Petrus, dein Geld fahre mit dir ins Verderben. Das heißt nicht, dass Petrus den Simon in der Hölle schmoren sehen will. Nein, sondern er will ihm aufzeigen, wenn du diesen Weg weitergehst, wenn du dein Herz in diese Richtung weiter trimmst, ist das das Ziel, zu dem du kommen wirst. Und Petrus merkt gleich, das hier ist ein großer Fisch. Da hilft es nicht, ein bisschen zu schmeicheln, ein bisschen dezent zu reden. Das braucht eine klare Ansage, keine Streicheleinheit. Und auch für alle, die es mitbekommen, macht Petrus unmissverständlich klar, hier ist gefährliche Irrlehre im Umlauf. Und dafür gibt es in der Gemeinde Jesu null Toleranz. Vers 21. Du hast weder Anteil an unserer Vollmacht noch ein Anrecht darauf, denn im Grunde deines Herzens bist du nicht aufrichtig vor Gott. Und ich denke, wir tun gut daran, uns zurückzuhalten, so zu reden. Sehr zurückhaltend zu sein, bevor wir solche Aussagen machen. Aber Philippus hatte diese Wahrheit, die Petrus hier an dieser Stelle erkennt. In seinem Eifer, das Evangelium weiterzugeben, in seiner Begeisterung, dass Gott Gutes tut. In diesem Eifer hat es der Philippus irgendwie nicht gesehen. Und Petrus ergänzt ihn hier, und das ist sehr gut und wichtig. Es reicht nicht, nur äußerlich den Weg mit Jesus zu gehen. Damit kann man vielleicht Menschen beeindrucken. Aber entscheidend kommt es darauf an, was ist im Grunde meines Herzens, und Gott sieht das Herz. Und wir können uns selbst da betrügen. Deshalb ist manchmal eine klare Ansage nötig. Du bist nicht aufrichtig vor Gott. Wie gesagt, Zurückhaltung, bevor wir das sagen. Aber vielleicht zeigt dir das der Heilige Geist in deinem Herzen. Du bist nicht aufrichtig vor Gott. Und ein guter Test, um zu sehen, ob ich eine falsche Sicht auf den Heiligen Geist habe, ist die Frage, geht es mir um Macht oder um Vollmacht? Macht oder Vollmacht? Simon will Macht, das heißt, er will Kraft, er will die Fähigkeit, etwas zu tun, um sich selbst zu bereichern, um Vorteile für sich heranzuschaffen, sein Ansehen, sein Geld und so weiter. Macht, danach strebt Simon. Aber Jesus hat den Heiligen Geist nicht geschickt, damit wir Macht haben, sondern Vollmacht. Also, das heißt, durch den Heiligen Geist Menschen ermutigen, Menschen helfen, Menschen heilen, damit Gott die Ehre bekommt. Das ist Vollmacht. Also wenn wir nach Macht streben, statt nach Vollmacht, dann haben wir eine falsche Sicht auf den Heiligen Geist. Und wenn wir nicht nach Vollmacht streben, dann fehlt uns auch was Entscheidendes. Haben wir auch keine gesunde Sicht auf den Heiligen Geist. Klammer zu. Okay, Simon hatte nicht nur eine falsche Sicht auf sich selbst, nicht nur eine falsche Sicht auf Rettung und eine falsche Sicht auf den Heiligen Geist, sondern viertens, letztens auch eine falsche Sicht auf Sünde. Eine falsche Sicht auf Sünde. Und jetzt wird es nochmal spannend. Denn ist der Simon jetzt ein für alle Mal draußen? Ist er jetzt für immer als Irrlehrer abgestempelt? Das liegt ganz an ihm selbst. Vers 22. Ändere dein Leben, wende dich ab von deiner Bosheit und bete zum Herrn. Vielleicht vergibt er dir deine üblen Absichten. Ändere dein Leben. Wenn sich jemand Christ nennt und das Gegenteil lebt oder lehrt, dann muss er wissen, das geht nicht, das passt nicht zusammen. Das können wir nicht unter den Teppich kehren und schon gar nicht segnen, wenn man ganz anders leben will, als es Gottes Wort sagt. Und die Aufforderung der Gemeinde muss dann klar und deutlich sein. Ändere dein Leben, wende dich ab von deiner Bosheit, deinem ich-bezogenen Lebensstil. Wende dich ab von der Irrlehre. Und ich denke, diesen Punkt müssen wir heute, auch wenn es nicht so angenehm ist, besonders betonen. Denn wir sind nicht so geprägt, wir sind so geprägt, dass ja jeder irgendwie recht hat. Ah, okay, der sieht den Elefant nur von der anderen Seite. Deswegen hat er so eine ganz andere Perspektive. Und ja, das gibt es auch. Das gibt es auch. Aber wenn klare Irrlehre im Spiel ist, was man von der Bibel her erkennen kann, dann ist kein Kuschelkurs angesagt. Dann ist Augenwischerei zu sagen, dann ist es Augenwischerei zu sagen, Jesus will ja Harmonie. Wir sollten doch eine Einheit bilden. Lass uns doch auf das Verbindende sehen. Klar, sollen wir keine selbstgerechten Streithammel sein. Die meinen immer selbst Recht zu haben. Auch meine Erkenntnis, auch unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und bei Nebenthemen, wozu die Bibel nicht eindeutig was sagt, da können wir auch wunderbar Einheit in Vielfalt leben. Aber wir sollten nicht so harmoniesüchtig sein, dass wir biblische Irrlehre einfach stehen lassen. Und sagen, ja, lassen wir die Lehre stehen und wir bringen halt die Lehre und jeder kann sich dann selbst eine Meinung bilden. Nein, das ist nicht biblisch. Klar ist es bequemer, nichts zu sehen, nichts zu hören und nichts zu sagen. Aber wie viel Leid könnte vermieden werden? Und das sage ich auch, wenn ich an viel Seelsorge denke. Leute, wie viel Leid könnte vermieden werden in unserem Partnerschaftsleben, Familienleben, in unserer Beziehung zu Gott, Gesundheit, alles Mögliche. Wie viel Leid könnte vermieden werden, wenn wir den Mut hätten, liebevoll zu korrigieren und uns liebevoll und uns korrigieren zu lassen? Zugegeben, da eine gesunde Kultur zu entwickeln, ist herausfordernd. Und ich lade euch ein, nach dem Gottesdienst ins Gespräch zu kommen. Wie kann das aussehen? Wie können wir das schaffen, uns gegenseitig da weiterzuhelfen? Wenn ihr mögt, tauschen wir uns nachher aus. Was sind Erfahrungen? Und vor allem, was sagt die Bibel dazu, wie das gelingen kann? Oder redet in den Hauskreisen? Also Simons falsche Lehre und Leben jedenfalls waren öffentlich. Deshalb stellt sich auch Petrus öffentlich hin und stellt das klar. Nochmal Vers 22. Ändere dein Leben, wende dich ab von deiner Bosheit und bete zum Herrn. Vielleicht vergibt er dir deine üblen Absichten. Vielleicht? Warum, bitteschön, sagt Petrus hier vielleicht? Puh. Ich meine, er will deutlich machen, Simon kann auch mit dem verkehrten Herzen ein Vergebungsgebet plappern. Kann er machen. Und damit wird er genauso viel erreichen wie mit seinem dicken Geldbeutel. Bei Gott gar nichts. Er muss echt umkehren, um Vergebung bitten, um den Weg mit Jesus wirklich gehen zu können. Und Petrus präzisiert seine Beobachtung nochmal. Vers 23. Ich sehe ja, du bist voll Neid und das Unrecht hat dich fest im Griff. Oder wörtlicher in der Schlachterübersetzung. Denn ich sehe, dass du in bitterer Galle steckst und in Fesseln der Ungerechtigkeit. Ja, das Böse kann uns fesseln, kann uns gefangen nehmen. Aber Gott kann und will uns davon befreien. Und das tut er, wenn wir ihn ehrlich um Vergebung bitten. Aber was ist jetzt das Letzte, was wir von unserem Freund Simon hören? Vers 24. Simon antwortete, betet ihr für mich zum Herrn, dass nichts von dem eintritt, was ihr mir angedroht habt. Simon zeigt kein wirkliches Zeichen von Reue und Umkehr. Er bittet nicht um Vergebung. Er übernimmt nicht die Verantwortung für das, wo er sich anders verhalten hat, anders ausgerichtet hat, als Gottes Wort sagt. Er spielt den Ball wieder zurück zu Petrus und Johannes. Und mich erinnert das an eine nahestehende Person, die uns über Jahre regelmäßig besucht hat und immer wieder gesagt hat, als wir sonntags in den Gottesdienst gegangen sind, betet ihr für mich mit. Ich bleib daheim. Wir können unsere Beziehung zu Gott nicht delegieren. Und wir können fromm reden, und das klingt fromm, aber es hilft uns nicht, unsere Beziehung zu Gott klarzukriegen. Der einzige Vermittler zwischen Gott und Mensch ist, seid ihr noch da? Jesus. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch ihn. Und nachdem Simon nicht auf Petrus und Johannes hört, lassen die sich nicht abhalten, ihren Glauben weiterzugeben. Vers 25. Petrus und Johannes legten weiter Zeugnis ab für den Herrn und verbreiteten seine Botschaft bei den Menschen, Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück. Unterwegs verkündeten sie die gute Nachricht in vielen Dörfern Samariens. Simon startet seinen Weg und es sieht so gut aus. Aber die Frage ist nicht, wie wir unseren Weg starten, sondern die Frage ist, wie wir ihn zu Ende bringen. Ob wir dranbleiben an Jesus, ob wir uns korrigieren lassen und den Weg mit Jesus zu Ende gehen. Ob das Zentrum unseres Lebens wir selbst sind oder Jesus. Das allein entscheidet über die Frage gefährlicher Glaube oder gesunder Glaube. Und es lohnt sich, dran zu bleiben an Jesus, weil er der einzige Weg zu Gott ist. Es lohnt sich, sich biblisch korrigieren zu lassen, weil Gott mehr den Überblick hat über alles und weil es Gott gut mit dir meint. Gott liebt dich und wenn er dir etwas sagt, was sich für dich nicht gut anfühlt, ist es trotzdem gut. Deshalb lohnt es sich, ihm zu folgen. Es lohnt sich, Jesus zum Zentrum unseres Lebens zu machen, weil er Leben im Überfluss für uns bereithält. Deshalb lasst uns alles auf Jesus setzen. Das ist gesunder Glaube. Und übrigens, gesunder Glaube ist keine Privatsache. Gesunder Glaube hat nicht das Ziel, sich selbst zu bereichern, wie Simon hatte, sondern gesunder Glaube gibt die gute Nachricht, die Liebe Gottes weiter. So wie es die Apostel getan haben und so wie es der Äthiopier getan hat. Wir beten. Herr, ich danke dir. Danke dir, dass wir lernen können von guten Beispielen aus deinem Wort, aber auch von schlechten Beispielen. Dass wir lernen können, was es heißt, gesunden Glauben zu leben und uns von gefährlichem, ungesundem Glauben und Dingen fernzuhalten. Ich bitte dich, dass du uns die Demut gibst, uns korrigieren zu lassen. Und danke, dass du uns vergibst, dass du uns einen Neuanfang, ja, zum Neuanfang helfen willst und dabei begleitest. Und dass der Weg mit dir der Segensweg ist, den wir nicht bereuen werden. Bis in Ewigkeit. Der Weg. Danke dafür. In Jesu Namen.